Vor 90 Jahren und exakt 5 Stunden und 7 Minuten begann die erste kommerzielle Radiosendung in Deutschland. Und die ersten Worte über den Äther kündeten den Standort an. Achtung, Achtung, hier Sendestelle Berlin. Die Ansage kam vom Dachboden aus dem Voxhaus am Potsdamer Platz. Ein Achtungszeichen ward gesetzt, der genehmigungspflichtige Rundfunk verbreitete sich schnell. Ende 1925 gab es über 1 Million angemeldeter Hörer. Wie das Radio wurde, was es ist, darüber können Sie sich jetzt ein Hörbild machen. Thilo Schmidt stellte es zusammen.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus.
Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urach. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
Der Radiopionier Hans Bredow, Staatssekretär im Reichspostministerium, ordnete kurzfristig die Ausstrahlung der ersten deutschen Radiosendung an. Zunächst Radiostunde genannt, später Funkstunde. Gesendet wurde aus der Potsdamer Straße 4 am Potsdamer Platz, aus dem Voxhaus, dem Sitz des Schallplattenkonzerns Vox, der die Funkstunde betrieb. Das Geschäftshaus aus dem Jahr 1908 war als Funkhaus nie angelegt worden.
Es war die Aufbruchzeit, nicht? Der Sender im Boxhaus war sehr schnell zusammengenagelt worden auf Brettern mit einem Tischaufbau. Das sah noch nicht kommerziell aus. Also da spürte man noch den Bastler bei den Leuten, die sich mit diesem Problem jetzt gerade beschäftigt haben. Man erzielte dann Sendeleistungen von 250 bis 500 Watt auf Mittelwelle, um mal die Dimensionen klar zu machen. Heutzutage hat Mittelwellensender, es gibt ja nicht mehr viele, aber die nur existieren, die haben Sendeleistungen von 100.000 vielleicht bis 300.000 Watt. Die Sendeantenne war im Voxhaus oben auf dem Dach angebracht, zog sich mit zwei Masten über mehrere Gebäude hin bis zum Hotel Esplanade. Und damit versuchte man dann eben die schwache Energie, die man hatte, abzustrahlen und über Berlin zu verteilen.
Während die Funkstunde selbst durch die private Vox-Gesellschaft betrieben wurde, war die Sendetechnik Sache der Post. Und überall wurde noch experimentiert und improvisiert. Das Kohlemikrofon in dem kleinen Studio im dritten Stock wurde mit Adressbüchern auf die richtige Höhe gebracht.
Es ging los mit einem dafür eigentlich gar nicht geeinigten Raum und deshalb klang die Übertragung auch furchtbar zum Anfang. Die damalige Technik war nicht in der Lage, einen Hi-Fi-Klang generell zu produzieren. Man versuchte sich damit zu behelfen, dass man dann Pferdedecken an den Wänden aufhängten und die sorgten dafür, dass dieses Hallige, dieser harte Klang, der in großen Räumen eintreten kann, zumindest in irgendeiner Form jetzt etwas bedämpft wurde, so dass der Klang halbwegs brauchbar war. Damals war das so, dass die Klangqualität eigentlich dem Telefon entsprach. Also das, was man vom Telefon ja kannte, war ungefähr das, was man dem Publikum jetzt bieten konnte.
Hier ist Berlin, Voxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt.
Musik. hatten ja Beziehungen zu diesem völlig neuen Mittel der Kultur und der Nachrichtentechnik.
Berliner Tageblatt, 30. Oktober 1923. Es gibt noch keinen Menschen in Berlin mit einem rechtmäßig, das heißt postamtlich erworbenen Apparat. Dagegen wird es, wie auch in England, eine ganze Anzahl sogenannter Schleichhörer geben.
Gerade aus dem Wirtshaus komm ich heraus, heute wie sonderbar siehst du heute aus. Wird Zeit, dass du endlich heim kommst, egal, muss man mit dem Armbrot so lange warten. Mache nur keine mehr, du meine gute Pauline. Ich hab doch auch was Feines mitgebracht. Weißt du was? Ein Radschuhapparat. Ach, lass mich mit deinem neumodischen Kram in Ruhe.
Es war ja noch unverhältnismäßig viel zu tun. Die Zahl der Teilnehmer war noch gering und es musste also für den Rundfunk geworben werden. Und das konnte man natürlich am besten mit bildhaften und sonstigen Darstellungen tun.
Ein guter Rundfunkempfänger auf dem Weihnachtstisch wird helle Freude auslösen. Kaufen Sie aber einen Apparat, der störungsfreien Empfang gewährleistet. Kommen Sie zu uns. Wir führen Ihnen durch fachkundig geschultes Personal die neuesten Modelle vor. Sie kaufen bei uns zu Originalpreisen und genießen den Vorzug bedeutender Zahlungserleichterungen. Voxhaus GmbH, Abteilung Radio, Berlin B9, Potsdamer Straße 4.
Geh nur, meine gute Pauline, hole mal einen Hammer und Nägel. Das wäre ich erst einmal die Antenne spannen. Wo habe ich denn den Draht hingelegt? Ach, hier. So, die Leiter ist auch da. Das klappt ja großartig. Da werden wir das Ding gleich haben. So, eine Stufe, zwei Stufen, drei. Das heißt, ihr seht aber Höhenluft. Ein Nagel, so. Pauline, gehst du vom Draht runter? Jetzt hast du mir die ganze Welle verbogen.
Der Potsdamer Platz heute. Wo sich einst das Voxhaus befand, steht heute der 25-geschossige Neubau des Architekten Hans Kollhoff. Dessen rostfarbene Klinker sollen an die Frühzeit der amerikanischen Hochhausarchitektur erinnern. Im Erdgeschoss die Filialen einer Steakhouse-Kette und einer amerikanischen Pizza-Restaurant-Kette. 1923 gleicher Ort. Die Wirtschaft in der Krise. Deutschland befand sich in einer Hyperinflation. Als der Rundfunk in Deutschland erfunden wurde, kostete ein Brot 80 Milliarden Mark. Trotzdem wird das Radio sich durchsetzen.
Es hatte sich damals eine große Gemeinschaft an Radiobastern herausgebildet und die waren in der Lage, über Versandhäuser und Geschäfte, die sich dann sehr schnell bildeten, dann eben die Bauteile zu besorgen. Man konnte Kataloge sich kommen lassen, wo dann die Bauteile, die man brauchte, beschrieben war. Und dann bestellte man die sich und baute sich zusammen und freute sich dann, wenn man halbwegs guten Empfang mit den kleinen Selbstbaugeräten hatte.
Der Berliner Rainer Steinfühl hat sich der Geschichte des Rundfunks verschrieben. Der Verein Deutsches Rundfunkmuseum, in dem er sich mit Gleichgesinnten engagiert hat, hat sich aufgelöst. Die etwa 1600 Exponate aus der Rundfunktechnik von den Anfängen bis zur Gegenwart betreut Steinfür nun in den Lagerräumen des Deutschen Rundfunkarchivs in Potsdam-Babelsberg, das die Bestände übernommen hat. Rainer Steinfür und seine Mitstreiter sind das Gedächtnis des Deutschen Rundfunks, dessen Geschichte und Geschichten. Seit der ersten Sendung am 29. Oktober 1923, 20 Uhr. Potsdamer Straße 4.
Also es begann mit leichter Unterhaltung, aus damaliger Sicht zumindest, aber dem erwarteten Publikumsgeschmack folgend wurden mehrere Musikstücke hintereinander vorgetragen, zum Teil als echte Musik gespielt. Also die Musiker standen dort und machten richtig Musik. Es wurden aber auch Schallplatten teilweise abgespielt. Es war also eine Mischform. Und es war an dem ersten Abend eigentlich eben dann nur diese Musik. Erst später entwickelte sich dieses Medium, dass immer mehr Sprachbeiträge reinkamen. Die Nachrichten waren hochinteressant, weil das ja sozusagen die schlagkräftigste Version jetzt des neuen Mediums war. Es kamen Vorträge hinzu.
Radio will in Deutschland keine Sensation sein. Nicht den schlechten Instinkten schmeichelt, sondern das Gute und Edle im Menschen wecken und seine Sehnsucht zu innerer Vervollkommnung stillen. Als besonders wichtig wird es für die Volksbildung betrachtet. Alle diejenigen, die bisher aus sozialen Gründen oder weil sie weit ab von Kulturstätten lebten, den geistigen Dingen des Lebens ferner standen, wird durch Vorträge auf allen Gebieten von Kunst, Technik und Wissenschaft vorwärts geholfen.
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider aus dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand.
Und dann die Kranken, die Krüppel und Blinden, die vom Leben so hart angefasst sind, ihnen erschließt sich wieder neues Leben. Sie stehen wieder mitten in der Welt der Geschehnisse, denen sie so lange entrückt waren. Licht und Wärme kommen wieder zu ihnen.
Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld.
Ein liebes Familienmitglied ist Radio Millionen von Menschen geworden, denn es verbreitet Freude und Anregung um sich. Es wird zum Mittelpunkt neuer Interessen.
Oh, oh, nun noch die andere Seite. Auf mein Daumen! So eine Gemeinheit. Nun noch ein Draht an der Wasserleitung. Fertig. So, nun habe ich schon die Antenne gespannt. Großartig, großartig war das. Jetzt werden wir mal Berlin suchen, weißt du? Mehr doch noch nicht jeder mit dem Boden an der Wellenlänge rum. Osch, osch, das ist Berlin.
Das ist Berlin. Potsdamer Platz. Der Reporter und sein Mikrofon erregen die Aufmerksamkeit eines privaten Sicherheitsbediensteten.
Sie machen hier was?
Was geht denn Sie das an?
Das ist Privatgelände.
Hier ist Privatgelände?
Ja, das ist Privatgelände. Der ganze Potsdamer Platz ist Privatgelände. Ja, haben Sie eine Genehmigung dafür?
Nö.
Ja, dann einmal bitte vom Gelände.
Auch das ist Berlin. Der Potsdamer Platz, einst der wohl öffentlichste Ort der Stadt, ist heute in Privatbesitz, inklusive der meisten ihn durchlaufenden Straßen. Seine Eigentümer setzen ihr Hausrecht mit Hilfe schwarzer Sheriffs durch. Das erklärt auch, warum, erst jetzt fällt es auf, die sonst allgegenwärtigen Bettler, Punker und Straßenmusiker fehlen in diesem sterilen Einerlei. Auch eine Erinnerung an die Vergangenheit dieses Ortes fehlt.
Mein Wunsch wäre zum Beispiel, dass dort gegenüber des Gebäudes an geeigneter Stelle eine Gedenktafel zum Beispiel angebracht wird, aber dazu kommt es anscheinend nicht, nicht? Denn es war schon was. Im Voxhaus hat vor 90 Jahren der Deutsche Rundfunk offiziell begonnen und das ist ja eigentlich ein markanter geschichtlicher Punkt. Leider funktioniert das wohl anscheinend mit der Gedenktafel nicht so richtig.
Aus den Lebenserinnerungen des Kammersängers Professor Albert Fischer. Erste deutsche Rundfunkübertragung 1923. Aufgeregt kam eines Tages ein Schüler zum Unterricht. Nicht schnell genug konnte er mir seine Neuigkeit erzählen. »Professorchen«, sprudelte er los, »denken Sie bloß mal an, ich habe zu Hause etwas ganz Großartiges zusammengebastelt. Ich habe ein kleines Kästel, an dem Schrauben und Draht dran sind. Wenn ich diesen Draht in eine Steckdose bringe und Ihnen zwei Telefonmuscheln an die Ohren halte, können Sie hören, was in Honolulu für Musik gemacht wird.« Zunächst glaubte ich, er sei übergeschnappt.
Jedenfalls tippte ich sacht mit dem Zeigefinger an meine Schläfe und erklärte ihm, Hänschen, das erzähl mal deiner Oma, die glaubt es dir vielleicht, ich aber nicht, nee, nee, sowas gibt es nicht. Fast beschwörend flehte er mich an, Meister, es ist wirklich so, Sie können es mir glauben. Darf ich heute Abend mit meinem Kästel mal zu Ihnen kommen? Ich wollte ihm die Freude nicht nehmen und forderte ihn auf, zu kommen. Tatsächlich erschien er mit seinem Kästel. Voller Eifer steckte er den Draht in die Steckdose, legte mir zwei Hörer an die Horchjappen und drehte wie wild an den Schrauben. Ich aber hörte nichts weiter als Hui und Kiu.
Na, das ist jetzt, was wir hier gerade sehen, das ist ein alter Detektorempfänger. Detektorempfänger wurden ja in der Frühzeit hauptsächlich benutzt, um Radio zu hören. Eine ganz einfache Konstruktion, da ist kein Verstärker drin. Man konnte das nur mit einem Kopfhörer betreiben und die Empfangsleistung war auch nicht besonders groß. Man hörte den Ortssender und vielleicht noch, man sagte damals dazu Bezirkssender, also auch Sender, die etwas weiter weg waren. Und ich werde den jetzt mal versuchen einzustellen, indem ich jetzt hier auf der Spule die richtige Anzapfung einstelle.
Hallo, was hast du denn da vor dem Ding? Das ist ein Odeon-Lautsprecher. Was machst du denn damit, hä? Da kannst du hören, was in der Welt vorgeht. Zum Beispiel willst du mal Wien hören. Das wäre großartig. Halt mal. Ich glaube, das ist es schon. Nein, ist das aber großartig.
Nach dem Krieg liegt der Potsdamer Platz in Trümmern. Kaum ein anderer Ort in Berlin ist derart schwer zerstört. Das Voxhaus aber bleibt stehen. Es befindet sich nunmehr im Niemandsland Westberlins, kurz vor der Sektorengrenze. Es wird sogar nach dem Krieg teilweise wieder genutzt. Am 22. März 1971 wird es im Auftrag des Bezirksamtes Tiergarten gesprengt.
Das Voxhaus wurde ja im Zweiten Weltkrieg beschädigt, aber es war kein Totalschaden. Die Struktur stand noch, es war teilweise ausgebrannt. Im Dachgeschoss sind also Bombentreffer zu verzeichnen gewesen. Aber es hatte eigentlich seine Struktur behalten können. Wäre Interesse da gewesen, hätte man das Gebäude sicherlich sanieren können. Schräg gegenüber steht ja die Weinhandlung Hut, die bis heute ja dort in dem neuen Potsdamer Platzbereich eine dominante Stelle als einziges altes Gebäude noch darstellt. Und es wäre sicher möglich gewesen, das Voxhaus zu retten.
Auf dem in den 90ern völlig neu gestalteten Areal des Potsdamer Platzes entstand auch eine Voxstraße. Allerdings ist die 150 Meter entfernt vom Standort des alten Voxhauses. Auch einen Hinweis auf die Bedeutung des Straßennamens sucht man vergebens.
Meine Damen und Herren, unser Programm ist jetzt beendet und ich bitte Sie, nicht zu vergessen, der Antennen zu erden. Was hat er gesagt? Ich soll die Anna beerdigen? Die ist doch noch ja nicht tot. Aber Onkel, er meint die Antenne. Nun haben wir die ganze Welt gehört. Nun sollst du auch Berlin hören. Sag mal, kann man da den Winterjagen hören? Aber natürlich. Ah, hör doch mal. Ei. Das scheint ein Hörboot zu sein. Jawohl, großartig. Was kommt denn? Jawohl, der muss ja was haben. Ja, komm doch vor, ja.
Vergessen Sie bitte nicht, die Antenne zu erden. Thilo Schmidt berichtete über die Geburtsstunde eines neuen Mediums, des Radios in Berlin.